Hallo, lieber David, ich begrüße dich recht herzlich zum zweiten Mal in meinem Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du der Einladung, die du selbst ausgesprochen hast, nochmal gefolgt bist. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass du hier bist und vielleicht magst du dich noch einmal vorstellen, bevor wir in das Gespräch einsteigen, wer du bist, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass man dich nicht kennt. Aber bitte sehr.
Ja, lieber Stefan, das mache ich sehr gerne. Ich freue mich wieder hier zu sein. Und wie du schon gesagt hast, ich habe mich gewissermaßen selber eingeladen, als wir in unserem letzten Gespräch über digitalen Stress uns unterhalten haben. Da kamen wir auch an dem Stressor der Jobunsicherheit vorbei, was bedeutet, dass im Endeffekt man selber gestresst sich fühlt oder entsprechende Sorgen hat, dass eine KI oder ein intelligenter Algorithmus perspektivisch meinen Job oder meinen Arbeitsplatz gefährden kann. Und das ist auch so ein bisschen die Erklärung dann, die zu mir führt. Ich habe mich in den letzten Jahren im Zuge dieser sehr großen Forschungsreise zu digitalem Stress auch eben sehr stark mit KI beschäftigt. Bin von Haus aus eigentlich BWLer, habe also mal was ganz Analoges studiert, wenn man so möchte. Also nichts mit der modernen Entwicklung verknüpft an dieser Stelle. Bin aber dann im Zuge meiner Promotion, und das ist dann die Verbindung zu all den Themen digitaler Stress und KI, an dem Thema mehr als intensiv vorbeigekommen und habe dann auch in meinem Buch Digitaler Stress, Schattenseite der neuen Arbeitswelt, über das wir ja zuletzt gesprochen haben, einfach auch sehr stark das Thema KI betrachtet. Ist auch an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, mit Beispielen versehen, die man so nicht erwartet. Und aus dieser Diskussion, die wir dann auch geführt haben, ist dann einfach der Need entstanden, dass wir hier nochmal in Deep Dive-mäßig reingehen. Und ich freue mich, dass wir uns heute die Zeit dafür nehmen können.
Ja, vielen, vielen Dank. Mich beschäftigt KI tatsächlich, also ich bin kein Experte und deswegen sitzt du ja hier, weil du da, glaube ich, viel, viel mehr zu beitragen kannst. Ich bin tatsächlich ja in vielen Situationen, ich meine, man kommt ja nicht drum rum, ne? So, KI ist da und ist in aller Munde und egal, wo man hinguckt und hinschaut und irgendwo werden ja auch Copilot und was weiß ich nicht, wie die ganzen Dinge alle heißen. Irgendwo wird KI jetzt immer mit eingebaut und wahrscheinlich gibt es das auch schon länger als in unserer Wahrnehmung, dass es existiert. Und ich bin immer wieder darauf gekommen und habe mich natürlich gefragt, und darüber hatten wir das letzte Mal ja schon kurz gesprochen, was macht es mit uns als Menschen auch? Und aber bevor wir vielleicht auch auf die Dinge gucken wie Jobunsicherheit, was es machen kann, was kann es mit uns als Gesellschaft vielleicht auch tun, würde ich gerne mal darauf gucken, was es denn auch Positives tun kann. Also vielleicht magst du einmal so deine Definition von KI einmal raushauen. Also wie würdest du das beschreiben, wenn dich jemand fragt, sag mal, lieber David, was ist denn KI überhaupt? Also was wäre da, du musst gar nicht überhaupt nicht theoretisch werden und so, aber wie würdest du jemanden, der sich damit nicht auskennt, KI erklären? Was ist das in einfachen Worten? Und wo siehst du die Vorteile?
Ich glaube, wir brauchen einen dritten Podcast dazu. Also, weil das natürlich eine super große Frage ist. Ich versuche es mal in möglichst einfachen Worten, so wie wenn ich es vielleicht meiner Großmutter erklären müsste. Ich glaube, KI, also künstliche Intelligenz, würde ich damit erklären, dass es eben eine neue Technologieform ist, die in der Lage ist, selbst zu denken. Das ist fundamental anders als so, wie wir Programmierung gewohnt sind, Nullen und Einsen, dass man wirklich ganz genau quasi vorgeben kann, wie etwas abläuft, wie eine Programmierung etwas gestaltet oder etwas zu einem Ergebnis führt, sondern dass eine KI einfach ganz, ganz anders in der Entwicklung agiert. Also es ist nicht ein vorgezeichneter Weg, sondern die KI sucht sich über neuronale Netze oder was auch immer man als Modell dahinter sieht, einen Weg, wie sie zum Ergebnis kommt. Und das ist halt fundamental anders, weil man damit auf ganz andere Ziele auch zusteuern kann, als wenn man jetzt nur eine programmierte Lösung vorher hat, wo man dann immer von Punkt A zu Punkt B mit demselben Weg in Anführungszeichen kommt. Ich hoffe, jetzt der ein oder andere Wirtschaftsinformatiker würde mir jetzt nicht widersprechen, aber so ist meine Vorstellung davon, sondern mit KI schaffen wir eben einfach ein ganz großes Feld, was wir aufmachen an Möglichkeiten, das unsere Arbeitswelt so umfangreich verändern wird, wie eigentlich niemals zuvor. Also im Endeffekt, dieser Begriff der digitalen Transformation, das ist ja fast schon so ein Buzzword gewesen in den letzten 10 Jahren, beschreibt im Endeffekt ja nichts anderes wie die Reise von der 3. zur 4. industriellen Revolution. Und gerade in den letzten Jahren ist da so viel Geschwindigkeit entstanden, was viele Menschen einfach sehr, sehr stark umtreibt. Und jetzt kommt aber erst seit 22 oder seit November 22, können wir sagen, dieses Thema KI einfach auf, seit ChatGPT eben gelauncht worden ist an dieser Stelle. Und das war gewissermaßen ein Meilenstein in der Entwicklung, der die Geschwindigkeit der Veränderungen noch dermaßen beschleunigt hat. Also wer dachte, die Pandemie war schon extrem für die digitale Veränderung am Arbeitsplatz, der wird sich wahrscheinlich wundern, was da jetzt noch alles kommt. Und wir stehen ja gerade erst am Anfang. Also aktuell ist OpenAI in der Entwicklung einer Super-KI, die da noch mal viel mehr kann, als das, was wir von ChatGPT in seiner modernsten Form gewohnt sind. Das so vielleicht so als erste Einordnung oder Einführung in das Thema.
Du hast ein Wort benutzt, wo ich gemerkt habe, boah, das ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen tatsächlich. Da habe ich so richtig auch Gänsehaut bekommen, denn du hast das Wort benutzt, denken. Wo ich gedacht habe, vielleicht haben das viele beim Zuhören jetzt auch gedacht, ist es tatsächlich so, dass KI denken kann? Und wenn ja, wie weit? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil wenn wir natürlich an denken, dann habe ich andere Bilder einfach vor Augen. Ich habe ein menschliches Wesen vor Augen, der dort sitzt, vielleicht auch ganz philosophisch angehaucht ist und so weiter und wirklich über Gott und die Welt nachdenkt oder sich komplexe Sachverhalte anschaut und darüber nachdenkt. Was meinst du, wenn du denken sagst bei KI?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage, auch wirklich eine philosophische Frage. Du hast es ja schon gesagt, weil ich glaube, ein Stückchen müsste ich es revidieren, weil Denken im klassischen Sinne, so wie du es jetzt beschrieben hast, kann eine KI noch, betonen auf noch nicht, sondern sie greift auf die Daten zu, mit denen sie vor allem ja trainiert worden ist. Und wir wissen, dass eine KI kann nur so gut sein, wie die Trainingsdaten, mit denen sie verwendet worden ist. Wenn in diesen Trainingsdaten entsprechende Biases drin sind, also eine verzerrte Grundlage, dann wird auch das Ergebnis oder die Prognosen, die Analysen, die eine KI dann macht, sei es ChatGPT oder was auch sonst, werden dann auch verzerrt sein. Und wenn man jetzt von dem menschlichen Denken herangeht, dann würde man ja sagen, also jemand, der klar denkt, der würde diese Fehler ja nicht machen. So. Aber eine KI kann halt nur mit den Daten erstmal arbeiten, mit denen sie trainiert worden ist, ein Stück weit. Und das macht es dann natürlich einerseits für uns nochmal zum Unterschied, weil wir einfach anders denken, wir denken ganzheitlicher. Das können viele KI-Systeme noch nicht in der Form. Aber, und ich habe die Woche war es, glaube ich, einen kurzen Bericht gelesen von aktuell, es gibt eine Tochterunternehmen von OpenAI, also OpenAI ist ja das Unternehmen hinter ChatGPT, die quasi für die Kontrollen, für die Sicherheitsüberprüfung von den aktuellen Entwicklungen zuständig ist. Und OpenAI forscht gerade an so einer, ich würde es beschreiben als eine Art Zwischenstufe zwischen das, was wir von ChatGPT kennen und das, was so irgendwie dann der Standard einer Superintelligenz irgendwann mal ist. Und ich habe jetzt tatsächlich in diesem Moment den Namen dieser neuen Entwicklung vergessen. Es hieß Open irgendwas. Also es ist auch, glaube ich, Open mit drin. Es ist jetzt nicht ChatGPT. Aber was diese Tochter von OpenAI herausgefunden hat in den Überprüfungen oder in den Sicherheitsmechanismen, war, dass die KI in sehr, sehr vielen Fällen versucht hat, den Entwickler anzulügen. Also um quasi an das Ziel zu kommen, hat sie radikal gegen Anweisungen des Entwicklers verstoßen und hat dann schon so ein Stück weit selbst gedacht, weil sie halt eigene Wege gefunden hat, wie sie den Anweisungen des Entwicklers ein Stück weit das täuschen konnte an der Stelle. Und das war schon eine Meldung wert in der Community, dass man eben gemerkt hat, okay, jetzt lügt die uns an und sie versucht auch diese Lüge so plausibel wie irgendwie geht zu formulieren und findet Ausreden, Also da kommen wir dann schon sehr nah an das Thema Denken, wie wir es vielleicht von menschlicher Interaktion und dann vom menschlichen Denken gewohnt sind.
Ich möchte ja mit meinem Podcast auch immer so ein bisschen tiefer gehen. Also nicht, dass man einfach nur oberflächlich sich die Dinge anguckt. Und da fällt mir so die Frage ein, die ich dir einfach jetzt stellen muss, wenn du so darüber berichtest und über das, was du gerade geschildert hast mit dem Lügen. Was geht dir da selbst durch den Kopf, ganz persönlich?
Da läuft es einem wirklich schaurig den Rücken runter. Also ja. Es gibt ein super spannendes Buch von Nick Bostrom, ist ein Professor in Oxford, der hat mal das Buch Superintelligenz geschrieben, das ist schon 10 Jahre her, 2014 müsste es gewesen sein. Und die These dieses Buches war, dass quasi künstliche Intelligenz oder die Superintelligenz, wie er es nennt, die letzte Erfindung der Menschheit sein kann, bevor diese Erfindung die Menschheit dann kontrolliert bzw. eben die Kontrolle über uns alle übernimmt. Ist so ein bisschen Science-Fiction-mäßig damals gewesen. Und natürlich, wenn wir an so Filme denken wie I, Robot mit Will Smith, dann sind es ja alles so Zukunftsszenarien gewesen, die da in diese Richtung gehen. Aber mir wird es da auch schon ganz Angst und Bange, weil die Frage ist ja, also, und da sind wir dann auch fast wieder bei digitalem Stress, die Komplexität einer KI zu durchdringen, das kann schon jetzt kaum noch jemand. Das können selbst die Entwickler nicht. Also das zeigt ja die Tatsache, dass die KI versucht hat, die Entwickler anzulügen. So, die ist halt damit nicht durchgekommen an der Stelle. Aber das ist schon sehr, sehr bedenklich. Und ich sage zwar immer an ganz vielen Stellen, das, was die neue Arbeitswelt uns da bringt, das sind so tolle Möglichkeiten. Also ich bin ja überhaupt kein Digitalisierungs- oder Fortschrittskritiker an der Stelle, sondern sage nur, wir müssen halt den Umgang damit richtig erlernen. Und der Umgang mit entsprechenden KI-Systemen wäre halt eine Regulierung, eine Überprüfung, die sicherstellt, dass hier KI nicht diesen Schaden anstellen kann oder diese Auswirkung haben kann, die ich gerade skizziert habe.
Ja, und wenn wir dann mal weiterdenken an Antonowski zum Beispiel, wenn man dann so an die Selbstwirksamkeit denkt, da habe ich mich gerade gefragt, wie selbstwirksam und wie handhabbar ist das Ganze für uns dann noch, wenn wir es ja gar nicht mehr verstehen, gar nicht mehr durchdringen können. Und irgendwann ist denn vielleicht so, ist, wenn man weiterdenkt, dass vielleicht, also ganz salopp gesagt, KI repariert, aber wir gar nicht mehr irgendwie dabei sein müssen, weil die Systeme sich gegenseitig irgendwie managen. Und das ist schon auch für mich eine ganz, ganz gruselige Vorstellung. Ich habe aber ganz am Anfang gesagt, wir wollen ja auch erstmal auf die positiven Dinge gucken, denn das fände ich ganz toll, wenn wir uns erstmal mit den Chancen vielleicht auch beschäftigen, die so KI haben kann. Wenn du so in die Arbeitswelt blickst, wo siehst du denn die größten Chancen, die KI hat? Oder vielleicht hast du auch schon Beobachtungen gemacht, wo du gesagt hast, ja, da ist das echt gut gerade eingesetzt. Also Best Practice, vielleicht hast du sowas da schon.
Ja, die gibt es natürlich. Und alles, was in die Richtung auch Automatisierung und die Entlastung bei Routinetätigkeiten angeht. Also hier ist sind KI-Anwendungen wahnsinnig hilfreich. Sie sparen uns an ganz, ganz vielen Stellen Zeit. Also beispielsweise hätte ich, als ich mein Buch damals geschrieben hätte, die Anwendung Perplexity schon gekannt, auch hätte ich Stunden gespart mit der Recherche, weil vielleicht zur Einordnung, das ist ein KI-Tool, was Google wirklich in die Knie zwingen wird. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch Holger Schmidt, wahrscheinlich der berühmteste KI-Experte in Deutschland, den wir so haben. Der hat das auch mal gesagt in dem Vortrag, den ich gehört habe, dass Google da wirklich, wirklich gerade zittert. Weil über Jahre war das Geschäftsmodell von Google unangreifbar. Aber mit Perplexity, wenn man da wirklich weiß, wie man prompten kann, also wie man richtig eine KI eine Ansage macht, was die machen soll, dann sucht die das ganze Internet durch nach entsprechenden Lösungen, beantwortet die Fragen mit allen Quellen. Und das ist das Spannende. Ich muss also nicht mehr durch 1000 Google-Auflistungen wählen, die im Zweifel ohnehin so hoch sind, weil sie halt eben bei Google eingekauft worden sind vom Ranking her, sondern ich kriege direkt eine, ja, in sehr sehr großen Fällen super Antwort mit entsprechenden Quellen und kann auf die Quellen klicken, bin dann auf der Hauptseite und kann überprüfen, ist das eine gute Quelle für mich, ist das eine schlechte Quelle. Also das sind so Beispiele, wo uns KI-Anwendungen einfach sehr, sehr viel von der Arbeit abnehmen, die wir als lästig empfinden. Und das kann natürlich dann neue Freiräume schaffen für Arbeitstätigkeiten, für Felder, wo wir eben das einbringen können, was Menschen im Moment als USP gewissermaßen noch haben. Unsere Kreativität, unsere Empathie und all diese Punkte, die manchmal zu kurz kommen in der Arbeitswelt, kann natürlich durch den Einsatz von KI neue Räume für geschaffen werden. Und das ist, glaube ich, total wertvoll an der Stelle.
Ich würde da gerne schon mal reingehen, weil ich mich tatsächlich gefragt habe, du lehrst ja jetzt auch. Und das heißt, letztendlich, wenn irgendwelche KI-Tools genutzt werden und so, wie gehst du damit denn in der Lehre um? Also fällt dir das auf?
Das ist eine super Geschichte. Und die mir in diesem Semester erstmals aufgefallen ist. Und ja, die Grüße gehen raus an meinen Studierenden aus diesem Masterkurs. Vielleicht teile ich die Folge mal mit ihnen. Wir hatten eine remote Vorlesung an dem Tag und da ist eine Übung immer, es sind berufsbegleitend Studierende, das heißt, wir haben lange Vorlesungszeiten, weil die halt viel Blockveranstaltungen haben und da musst du von der Methodik auch eine gewisse Abwechslung reinbringen. Und dementsprechend gab ich denen eine Aufgabe. Die haben verschiedene Change-Analyse-Tools, sollten sie recherchieren und dann so eine kurze 5-Minuten-Präsi dazu gestalten. Das machen wir in dem Kurs schon seit vielen, vielen Semestern so. Und das ist immer eine gute Lösung, weil du halt nicht die Frontbeschallung nur hast, sondern weil du die Leute ins Doing auch bringst. Und die erste Gruppe, die dann vorgestellt hat, und die hatten, ich glaube, eine Dreiviertelstunde habe ich ihnen Zeit gegeben für die Recherche als Gruppe. Und die knallen mir eine 15-, 16-seitige PowerPoint um die Ohren, perfekt designt, mit so viel Wissen über diese Change-Analyse, über diese Methode, die sie quasi recherchieren sollten, die ich selber nicht mal wusste. Also sie hatten ein vollumfängliches Abbild an Informationen und das auch wunderbar gestaltet und das in 45 Minuten. Das heißt, die haben hier ganz klassisch wahrscheinlich in ChatGPT oder ein anderes KI-Tool die Frage reingegeben, zeigt mir alles über die Change-Impact-Analyse, sage ich jetzt mal. So, dann kam das alles und dann haben sie das in die nächste KI reingehauen und haben gesagt, bau mir mal daraus eine Präsentation. Und dann war das so dermaßen gut, dass ich wirklich dachte, boah, also ich bin ja gewohnt, wie das die letzten Semester läuft, wenn man noch keine KI-Möglichkeiten hatte. Da kommt vielleicht ein Drittel davon an, weil natürlich, wie willst du es anders machen in den 45 Minuten? Also das war was, wo ich dann wirklich die Studierenden, wir haben da zum Glück ein sehr offenes Verhältnis, ist ja kein Prüfungsthema gewesen an der Stelle, aber wo ich gesagt habe, also welche KI habt ihr jetzt dafür verwendet? So. Und ja, dann haben sie auch gesagt, dass es, glaube ich, ChatGPT zum Start war, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Und das haben auch natürlich dann andere Gruppen gemacht. Das heißt, die Studierenden, die jetzt gerade in ihrer akademischen Ausbildung sind, die haben da wahnsinnig viele Tools, die ihnen super Möglichkeiten schaffen. Für uns als Dozenten ist es dann natürlich die Herausforderung, wie erkennst du das, was eine KI gemacht hat und das, was quasi die eigentliche menschliche studierende Leistung ist. Also da steht, glaube ich, jede Hochschule vor ihrer Herausforderung. Also ich weiß, die Hochschule Mainz hat das jetzt beispielsweise so geregelt, dass es Kolloquium gibt bei verschiedenen Studiengängen. Also früher hatte man das nicht nach der Abschlussarbeit. Ich selber hatte das damals im Bachelor auch nicht, als ich an dieser Hochschule studiert habe. Jetzt mittlerweile gibt es das, damit man quasi nochmal sicherstellt, dass die Personen die Masterarbeit nicht irgendwie per KI hat schreiben lassen, sondern dass sie sich wirklich mit dem Thema beschäftigt hat. Und da ist eben dieser prüfende Charakter einer mündlichen Prüfung, einer Verteidigung, wenn man so möchte, der ersetzt dann so ein bisschen, oder der ist ein gewisser Mechanismus, der das sicherstellen muss. Aber natürlich im Alltag, wenn man gewisse andere Prüfungen sich mal denkt, also ich hatte in meinem Studienleben, musste ich, hatte ich ein Modul in englischer Sprache, da musste ich jede Woche ein Essay irgendwie von 2 Seiten abgeben. Das hat mich damals echt genervt, so das zusammenzutragen, weil ich hatte damals auch nicht das beste Englisch. Und heute gibst du das auch irgendwie in ChatGPT ein und dann kriegst du was super ausgespuckt am Ende, das gibst du ab. Das ist sehr schwer für die Dozierenden dann zu überprüfen, ob das jetzt wirklich ist. Gerade wenn sie den Studenten nicht kennen. Also wenn sie jetzt weiß, okay, der hat aber vor einem halben Jahr ein katastrophales Englisch gesprochen und jetzt ist das hier quasi wirklich fast Native-Niveau, dann merkst du das. Aber in dieser Anonymität, die ja heute auch viel trotzdem mitschwingt, geht das dann verloren. Also es stellt Hochschulen wie andere Institutionen, glaube ich, auch vor große Herausforderungen.
Ja, und das kann ich nur unterstützen, was du gesagt hast. Also ich lehre ja auch und mir ist das auch schon ganz häufig aufgefallen. Und auch, wenn man so an Hausarbeiten denkt. Also es gibt ja auch viele Fernhochschulen, die Hausarbeiten an externe Lehrende vergeben, die dann geprüft werden. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Man kennt den Studenten oder die Studentin gar nicht. Ich weiß nicht, wie dieser sonst schreibt, wie sieht der Schreibstil aus und so weiter. Auch Kenntnisse. Und bei ganz, ganz vielen habe ich ganz häufig schon gedacht, aber da fehlt eben auch die Prüfbarkeit dessen. Das ist zu perfekt geschrieben, als dass es aus der Feder eines Menschen stammen kann, der ja noch ganz am Anfang seiner Laufbahn steht. Und so perfekt kann irgendwie keiner schreiben, weil da war irgendwie nichts. Nichts war da irgendwie, was man hätte bemängeln können. Und es gibt tatsächlich manche Hochschulen, da habe ich das schon gesehen, die gehen dazu über, denen reicht es mittlerweile, wenn man es einfach kennzeichnet. Also wenn man irgendwie zum Schluss schreibt, dass man sich den und den Dingen bedient hat und das da eingegeben hat. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, denn, und da würde ich jetzt gerne drauf kommen, es macht ja auch was mit einem Menschen. Also das eine ist das, was du gesagt hast, mit dem Tool, was dir natürlich einiges abnehmen kann, an Recherche arbeiten und so weiter. Ja, und sicherlich kann man auch ChatGPT und all die anderen Dinge gut dafür nutzen, um sich vielleicht auch Texte vorformulieren zu lassen. Aber die große Gefahr, die ja auch dabei besteht, ist ein gewisser Gewöhnungseffekt vielleicht. Vielleicht trainieren wir auch uns Kompetenzen ab. Oder es werden gar nicht erst Kompetenzen aufgebaut, weil die Menschen zu jung sind und sich dessen bedienen. Wo siehst du die Gefahr bei dem Einsatz solcher Tools?
Die Gefahren sind in jedem Fall da. Also wir kommen jetzt ja von der Ebene der University oder der akademischen Ausbildung. Es beginnt natürlich noch viel früher. Also wenn man denkt, Jugendliche, 5., 6. Klasse, die sind ja auch schon in der Lage, ChatGPT zu nutzen. Das heißt, wenn die jetzt da ihre Hausaufgaben mitmachen und vor allem irgendwelche englischen Essays da auf Englisch schreiben, dann klappt das für die Hausaufgaben noch ziemlich gut. Aber spätestens, wenn sie in der Klassenarbeit dann sitzen, dann werden sie da ohne KI-Lösung halt nicht hinkommen. Da sitzen sie in der Regel noch im Klassenraum und nicht vor dem Computer. Und ich glaube da, du hast es gerade gesagt, wir verlernen uns nicht nur Kompetenzen, sondern wir erlernen sie wahrscheinlich erst gar nicht so, wie wir das könnten. Das beginnt ja mit Rechtschreibung in Deutsch genauso. Also es gibt mal, ich habe mal eine Studie gelesen, dass die Rechtschreibung immer schlechter geworden ist, weil man darauf zurückgeführt hat, dass die Leute nur noch in WhatsApp irgendwelche kurzen Sätze schreiben und dabei der gesamte grammatikalische Satzbau dadurch gar nicht mehr so trainiert wird, wie wir das jetzt früher waren, sondern wir bilden uns eigentlich eine sehr falsche, verkürzte Schreibweise an, die auch sehr persönlich ist, die keine Distanz zum Leser auch mal hat, wenn man es braucht an gewissen Stellen. Also ich glaube, hier müssen wir in der Entwicklung, in der Pädagogik unserer Kinder, unserer Jugendlichen, aber dann auch natürlich mit den Menschen, die im akademischen Umfeld sich weiterbilden, wirklich, wirklich darauf setzen, dass die, ja, früher hatte man das Medienkompetenz genannt, heute geht es eigentlich darüber hinaus, dass man wirklich die Skills entwickelt, die es dann später auch braucht dafür. Ich glaube, da sind, jetzt bin ich kein Experte, was das Bildungssystem angeht, aber ich glaube, dass wir da noch nicht sind in Deutschland, weil wir eben da noch sehr, sehr veraltete Konzepte lehren. Und ich glaube, es ist unerlässlich, dass wir ein gewisses Handwerkszeug lernen, sei es sprachlich, Deutsch, Englisch oder andere Fremdsprachen, aber auch diese analytische Kompetenz. Das geht ja alles verloren, wenn ich alles mir quasi von ChatGPT auswählen oder auswerten lassen kann. Und das sind ja Sachen, die helfen mir in meinem späteren Job total weiter. Also das sind ja erstmal Kompetenzen, die ich so nicht merke, die jetzt vielleicht auch von der Fachkompetenz da gar nicht so unbedingt damit zu tun haben. Und das Problem ist halt, dass durch KI-Lösungen alles Wissen so schnell entwertet ist, dass es gar nicht mehr auf dieses Fachwissen ankommt, weil das kannst du eben, ich hatte es gesagt, mit Perplexity innerhalb von 2 Minuten dir zusammentragen lassen oder noch weniger. Und dann bleibt im Endeffekt was bleiben. Es bleiben halt die Kompetenzen, dein analytischer Blick, es bleiben die Soft Skills, also all das wird halt viel wichtiger. Wenn man da aber nicht den Fokus in der Entwicklung der Leute drauf legt, dann wird ihnen das irgendwann fehlen und dann werden sie es sehr schwer haben, da das Ganze aufzuholen. Also von daher, glaube ich, ist das eine Riesenherausforderung, der wir uns gesellschaftlich auch stellen müssen.
Hast du denn das Gefühl, wo du dich auch näher mit diesen Themen beschäftigt hast, auch in der Recherche für dein Buch, hast du denn das Gefühl, dass wir das noch in der Form eingefangen bekommen?
Ehrlicherweise nein. Also es ist vielleicht sehr schonungslos und ehrlich, aber man muss ja auch bedenken, wie unser Bildungssystem funktioniert und wie schnell die Geschwindigkeit in diesem Feld ist. Ja. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, glaube ich, die KI-Entwicklung, die nimmt ja erst an Fahrt auf. Also es geht jetzt schon so schnell und es wird noch viel schneller gehen. Und ich glaube, dass wir große Maßnahmen tätigen müssten, um heute halbwegs schon am Ball zu bleiben. Aber dadurch, dass unser Bildungssystem an der Stelle einfach sehr, sehr lang ist, man muss sich ja nur bedenken, wenn man jetzt einen Studiengang quasi neu konzipiert in der sagen wir mal, Lehramt oder was auch immer, in der Pädagogik, wo man dann sagt, man richtet den Fokus drauf, dass die da rauskommen, dann am Ende gut mit diesen Dingen umgehen können. So. Wenn du heute jemanden hast, der Lehramt studiert, 5 Jahre, so, das heißt, der ist dann in 5 Jahren, 2029, so weit, dass der auf die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen losgelassen wird. Bis dahin sind wir schon viel weiter. Und deswegen ist, glaube ich, die traurige, aber schonungslose Einschätzung von mir. Ich hoffe, ich irre mich. Vielleicht haben wir eine dritte Folge irgendwann in vielen, vielen Jahren, wo wir sagen, ja, David, da hast du dich geirrt. Und ich würde mich freuen, wenn ich mich an dieser Stelle irre. Aber ja. So realistisch schätze ich es nicht.
Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, als du auch von diesem Analyse-Tool noch gesprochen hast. Und du sagtest ja, das wäre eine große Bereicherung gewesen, als du dein Buch geschrieben hast. Da kam bei mir so ein bisschen die Frage auf, wie viel Wert haben denn die Sachen eigentlich noch, die wir erstellen? Also wenn ich ein Tool habe, was mich so unfassbar dabei unterstützen kann, viele Informationen zu sammeln, um ein Buch zu schreiben und ich diese Informationen vielleicht irgendwann, oder vielleicht geht das auch schon, also wie gesagt, ich bin da kein Experte, irgendwann bei ChatGPT reinknalle und sage so, verfass mir da mal ein Kapitel X draus und ich veröffentliche das Ganze, dann frage ich mich schon, wie viel Wert hat das Ganze noch, wenn es dann doch so einfach geht? Weil häufig ist es ja, das wirst du als Autor wissen, da steckt ja wahnsinnig viel Zeit und Schweiß und Denkschmalz hinter und. Man ist dann ja auch, so stelle ich es mir zumindest vor, sehr stolz auf das, was man dort geleistet und gemacht hat und möchte das ja auch irgendwie, dass das auch anerkannt wird. Was glaubst du, wie wird sich das verändern? Also dieser Wert und, also Frage 1, dieser Wert, wie wird sich das verändern? Und Frage 2 gleich, weil es auch damit zu tun hat, glaubst du auch, dass es so eine gewisse Konkurrenz vielleicht auch geben wird? Also wenn du jetzt beispielsweise mitbekommst, da ist ein Kollege von dir und der hat sein Buch mal easy peasy geschrieben, vielleicht über ein sehr ähnliches Thema und hat dann vielleicht noch viel mehr Erfolg als du. Ich glaube, das macht auch was, oder?
Absolut, total. Man kann das Spiel auch ganz weiterspinnen, da gehe ich gleich mal drauf ein, aber erstmal auf deine Frage, wenn du jetzt direkt auf mich guckst. Natürlich, ich habe da wirklich sehr, sehr viel Zeit rein investiert und die Recherche war, gerade wenn es dann um ganz spezifische Sachen geht, echt mühsam an dieser Stelle. Und dann kommt da einer im Zweifel, der mein Buch quasi, oder das Internet ist ja jetzt quasi auch, Google ist ja auch irgendwie geflutet mit meinem Buch an Inhalten. Das heißt, wenn du jetzt eine KI drüber laufen lässt, wird die wahrscheinlich auch Fetzen von dem Buch finden. Und im Endeffekt hat dann eine spätere Person es viel, viel leichter an der Stelle. Ich glaube, dass an vielen Stellen ist immer noch ein Unterschied, macht den Charakter, den literarischen auch, wenn wir jetzt beim Buch bleiben erstmal, den etwas hat. Also ich glaube, mein Buch in dieser Form könnte könnte eine KI noch nicht schreiben. Nicht, weil ich jetzt so ein brillanter Autor bin, sondern weil eine KI fachlich, glaube ich, sehr gut Texte zusammenbringen kann. Aber was ich in meinem Buch ja versucht habe, ist, ich habe ein Konzept durchgezogen, das durch das ganze Buch. Gewissermaßen habe ich das abgekupfert oder mir zu eigen gemacht von Daniel Kahneman aus seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken. Der hat seine zwei Systeme. Also du hast das Buch bestimmt irgendwann gelesen, denke ich mal, oder?
Habe ich, so, natürlich.
Hast du, Klassiker. So, und wenn ich jetzt sage, erinnerst du dich an die beiden Systeme, dann wirst du sofort sagen, ja klar, das war in dem Buch ein fester Bestandteil.
Ja.
So, und dann Daniel Kahneman erläutert ja in diesem Buch ganz viel, wie was in unserem Gehirn abläuft anhand von zwei Systemen. Also System 1 ist quasi so für die schnellen Tätigkeiten, Routinetätigkeiten. System 2 ist für die komplexeren Sachen, wo wir uns echt anstrengen müssen. So, sehr vereinfacht gesagt. Und bin ein wahnsinniger Fan von dem Buch. Er ist ja leider, ich glaube, im April diesen Jahres gestorben. Genau. Und habe gesagt, so ein Mechanismus mit zwei Bewertungen, die das so veranschaulicht machen, das bräuchte es auch für die digitale Stressthematik. Und daraus habe ich dann ja die erste Bewertung und die zweite Bewertung entwickelt, die quasi sagen, wie bewerte ich einen Stress und was kann ich ihm entgegensetzen? So, da ist echte Kreativität reingesteckt in so eine Überlegung. Das zieht sich durchs ganze Buch durch. Wenn ich jetzt die Kapitel einzeln hätte bei ChatGPT schreiben lassen und sagen, hier, schreib mir mal zusammen zum Thema Jobunsicherheit, was KI alles machen kann, dann kämen da wahrscheinlich sehr spannende Inhalte raus, die aber nicht in den Duktus oder in diese Art passen, wie das Buch geschrieben ist. Das würde natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich füttere eine KI mit meinem Buch als Vorlage, und ich will das nächste Buch genau wieder so schreiben und sage, hier, übernehmen diese Analogie und so weiter, dann wäre das wahrscheinlich schon möglich. Aber so als aus dem Stand heraus, glaube ich, kann eine KI das noch nicht mal losgelöst, dass da natürlich auch ganz viel persönliche Erfahrungen und Beispiele von mir sind, die eine KI natürlich nicht kennt. Aber wenn es jetzt einfach nur um so ein Fachbuch geht, also da wüsste ich jetzt nicht, was da heute dagegen sprechen. Und ich möchte es aber noch mal so ein bisschen größer machen, weil das Thema gibt es einfach wunderbar her. Die Frage stellt sich ja nicht nur so im literarischen Kontext. Wir haben ja ganz, ganz viele Fragestellungen, die derselben Frage folgen. Also würdest du ein Gemälde kaufen von Van Gogh oder irgendeinem super Künstler, unabhängig, ob er noch lebt oder nicht, wie im Fall von Van Gogh, wenn die KI dir ein ähnliches nachzeichnen könnte? So, und oder entsprechend produziert. Hat das dann denselben Wert? Wahrscheinlich nicht. Das ist genauso wie wenn eine KI ein Musikstück komponiert oder entwickelt. Das hört sich vielleicht dann auch gut an. Das Van Gogh-Gemälde, der Rembrandt und so weiter, sieht wahrscheinlich auch gut aus. Aber es bekommt ja diesen Wert durch dieses Emotionale. Und da müssen wir uns einfach fragen als Gesellschaft, meine Meinung, ob wir bereit sind, dieses Geld zu bezahlen, diesen höheren Preis dafür, dass wir etwas Persönliches, etwas Menschliches bekommen. Das ist ein ganz banales Beispiel. Im Moment habe ich so einen Eindruck, die letzten zwei Jahre gibt es einige Restaurants, die mittlerweile auf so einen Roboter umstellen in der Bedienung.
Schönes Beispiel.
Ja, wunderbar. Ist natürlich dann auch die Frage, ist erstmal natürlich irgendwie ein Stück weit effizient und rentiert sich irgendwann wahrscheinlich für die Gastronomie auch total. Aber die Frage ist natürlich, will ich als Gast von so einem Roboter bedient werden oder möchte ich die Interaktion mit dem Kellner oder der Kellnerin, die wirklich fragt, wie geht es Ihnen, was darf sie Ihnen bringen und haben Sie eine Empfehlung und so weiter. Und dann die Roboter bringt dir, der stellt dir das ja auch nicht auf den Tisch, sondern der kommt hier quasi neben dich und du musst es dann greifen und selber auf den Tisch holen. Das sind ja alles so Sachen, wo man sich dann irgendwann fragen muss, okay, ist es mir das wert, dass hier ein menschliches Zutun, ein menschlicher Wert, ein Asset gewissermaßen, noch dabei ist. Und wenn mir das wert sein wird, dann werde ich dafür wahrscheinlich in Zukunft einfach weiterhin Geld ausgeben müssen. Es wird aber Alternativen geben in vielerlei Hinsicht.
Ja, und ich finde das mit dem Roboter, was du gesagt hast, das ist ein wunderbares Beispiel. Denn ich hatte gerade im Kopf, als du das erzählt hast, habe ich gedacht, ja, ich glaube, dass das die Zukunft sein wird, weil ich mir vorstellen kann, worüber bekommt man Menschen? Man bekommt ja Menschen letztendlich auch dahingehend, dass man ihre Vorteile dadurch aufzählt, nämlich ich kann zum Beispiel Leistungen günstiger anbieten. als Restaurantbetreiber. Ob man das am Ende macht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich könnte es ja tun, weil Personalkosten einfach wegfallen. So, das heißt, ich könnte es günstiger anbieten und sagen, gut, dafür hast du vielleicht nicht den Service, dass jemand vorbeikommt und das runternimmt und dir hinstellt oder aus der Küche direkt an deinen Tisch serviert. Aber am Ende kriegst du das alles ein bisschen günstiger. Und ich glaube, viele Dinge, die vielleicht für uns unvorstellbar waren vor 10 Jahren, die heute aber selbstverständlich sind, sind auch so gekommen und wir haben uns irgendwann daran gewöhnt. Und es war okay, dass es so ist. Wir haben auch aus meiner Sicht auch das Miteinander immer mehr verloren, je digitaler diese Welt wurde. Und da hat sich auch kaum noch jemand gewehrt dagegen. Und die, die sich dagegen gewehrt haben, die zum Beispiel gesagt haben, ich benutze kein Smartphone oder ich möchte kein Social Media machen oder so, das ist eher die Randgruppe geworden. Und genauso, glaube ich, wird es auch werden. Es wird irgendwann in Restaurants, bleiben wir mal bei dem Beispiel, werden es irgendwann die Exoten sein, wo man sagt, so, es gibt hier in der Gasse 3 gibt es noch ein Restaurant, da läuft tatsächlich noch ein Mensch rum, da kannst du noch bedient werden. Also wenn du irgendwie dieses Gefühl haben möchtest, der Emotionalität dahinter, dann geh da mal hin. Und das wird dann etwas hochpreisiger sein. Das glaube ich auch. Ich finde aber das Roboterbeispiel, von daher danke, dass du das einbringst, ist auch ein sehr gutes Beispiel, wo wir direkt in unserem täglichen Sein mit Dingen konfrontiert werden, die ja auch nützlich sein können. Also jetzt mal weg von dem, was schädlich sein kann. Warum ist das so gekommen mit den Robotern? Also ich glaube, es ist ja auch dem geschuldet, dass einfach wahnsinnig viel Personal fehlt. Es kann aber auch eine großartige Chance sein, dass zum Beispiel auch Menschen, die körperliche Einschränkungen haben oder einen Job in der Gastronomie machen können, weil sie einen Roboter haben, der ihnen folgt und das Essen mit an den Tisch bringt. Also es ist ja auch eine wunderbare Möglichkeit, Menschen ein Stück weit zu entlasten. Und ich glaube, ich habe nicht die Hoffnung, ähnlich wie du, ich glaube nicht, dass wir noch den Dreh bekommen, aber ich würde mir wünschen, dass es dort eine Synergie ergibt, dass man miteinander statt gegen, also es muss nicht nur schwarz oder weiß sein, nicht nur das eine oder das andere, sondern dass wir miteinander lernen, die Vorteile daraus zu ziehen, für uns zu nutzen und dadurch vielleicht auch mehr Teilhabe für Menschen eben auch heranbringen können. Oder ich gebe dir noch mal ein anderes Beispiel, selbstfahrende Autos. Ist ja auch ein schönes, wunderbares Beispiel. Mein erster Gedanke, nee, fang du bitte an, wenn du hörst, selbstfahrende Autos, die gehen auf die Straße. Was ist dein erster Gedanke?
Mein erster Gedanke geht an meine Professorin im Master, die 2017 da ein sehr, sehr spannendes Projekt zugemacht hat mit uns. Sie war, glaube ich, sie hat das Institut Frau und Auto geleitet, also etwas auch so, was man vielleicht nicht erwartet. Damals hieß es so, ja, das ist in 5 bis 10 Jahren ist das alles flächendeckend. Jetzt sind wir 7 Jahre später und es ist nicht flächendeckend. Also es zeigt sich, dass viele Entwicklungen, die wir so prognostizieren mit, ja, das kommt dann und dann, dass das manchmal sich doch verzögert. Also das haben wir bei auch vielen ganz großen Studien gesehen, dass die Sachen noch nicht so schnell eingetreten sind, wie man das mal prognostiziert hat. Das kommt mir beim selbstfahrenden Auto, damals war unsere Projektgruppe, hatte den Waymo, weiß nicht, ob du den kennst, als selbstfahrendes Auto, das Pilotprojekt damals im Fokus und hat quasi erarbeitet, was das Serviceangebot ist und wie es uns entlasten kann. Und die Vorstellung ist natürlich genial. Wenn ich denke, ich bin gestern ins Office gefahren, die Autobahn war voll. Mal losgelöst, wenn alle Autos selbst fahren würden, dann wäre wahrscheinlich der Verkehr viel, viel flüssiger, weil alles sich aufeinander einspielt. Aber auch die Tatsache, dass ich diese Zeit einfach produktiv nutzen könnte, dann hätten wir diese ganze Homeoffice-Thematik, würde einen ganz anderen Zungenschlag bekommen, weil die Fahrzeit gar nicht mehr in dem Sinne wegfallen würde. Ich meine, klar, ich hätte sie nicht mehr, aber dann beginnt die Arbeit vielleicht schon im Auto, wenn es mich selbstständig von A nach B fährt oder ins Büro fährt. Und dann kann ich vielleicht auch eine Stunde früher am Ende gehen. Also das wäre schon extrem Luxus und würde natürlich alles auf den Kopf stellen. Jetzt bin ich gespannt, was du, lieber Stefan, dazu sagst.
Mein allererster Gedanke war, ich habe noch eine Frage dazu, also so schnell entlasse ich die dann nicht aus dem Thema, aber mein allererster Gedanke war, als ich von selbstfahrenden Autos gehört habe, da habe ich gedacht, wunderbar, jetzt wird es auch Menschen ermöglicht, die sonst einfach gar keine Möglichkeit hätten, Auto zu fahren, aus den unterschiedlichsten Ursachen. Super. Was ich dann gesehen habe, ist, dass es ja viele Versuche dahingehend gibt und es gibt ja auch schon sehr gute Systeme und so weiter. Die sind aber alle so schweineteuer, dass es sich die Menschen, die es eigentlich sinnvoll, wirklich sinnvoll gebrauchen könnten, weil sie sonst nicht in der Lage wären, sich fortzubewegen, sich gar nicht leisten können. Das ist so Punkt eins, sondern es richtet sich dann wieder an Menschen, die wahnsinnig viel Geld haben und die einfach keinen Bock mehr haben, irgendwie Auto zu fahren oder das spannend finden. Okay. Das ist so mein erster Gedanke. Aber ich würde noch mal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, denn du hast gerade, wo ich das zweite Mal heute so ein bisschen Gänsehaut bekommen habe, also einmal beim Denken und das zweite Mal beim Thema Produktivität. Du hattest nämlich gerade gesagt, ja, das wäre ja super, dann würde quasi das Auto fahren und man könnte die Zeit im Auto produktiver nutzen. Und da habe ich in dem Moment gedacht, aber ist es das, was wir wirklich noch brauchen? Müssen wir Dinge ersetzen, damit wir noch produktiver werden, als wir eh schon sind? Und da können wir ja gerne auch so ein bisschen den Bogen schlagen zum Thema Stress. Ist es wirklich so sinnvoll, das zu tun? Oder ist es nicht irgendwie anders, dass man sagt, ist ja toll, dass es das alles gibt, aber auf der anderen Seite, lass uns doch unsere Wege, die wir mit dem Auto fahren, für uns nutzen, unsere Konzentration auch weiterhin zu üben. Oder. Also ist es wirklich notwendig, alles zu ersetzen, damit wir noch produktiver werden?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich habe eine geteilte Meinung dazu. Grundsätzlich glaube ich, dass man wunderbar im Auto auch regenerieren kann. Also Kahneman würde sagen, System 1 fährt in den meisten Fällen, wenn wir wissen, wo wir hinwollen, ohne dass es jetzt komplexer ist oder wir das Navi brauchen. In dem Moment, wenn natürlich der Stau irgendwie da ist oder zähflüssig ist und wir wirklich aktiv eingreifen müssen, dann wird Autofahren, zumindest bei mir ist es so, zur Belastung. Wenn ich normal bei einer freien Straße meinen Weg nach Hause ungefähr 25, 30 Minuten fahre, dann genieße ich das, ich höre meine Lieblingspodcasts, ich telefoniere, es ist wirklich toll, ich muss da nicht produktiv sein in dem Moment. Und wenn ich aber halt denke, ich bin viel in so Homeoffice-Diskussionen eingebunden, Future-Work-Projekte, und da kommt halt immer die Sache, ja, wenn ich ins Büro fahre, dann habe ich am Tag 2 Stunden weniger, sage ich jetzt mal, oder anderthalb. Und da war mein Beispiel mit der Produktivität auch hergeholt, dass man sagt, okay, wenn diese Leute beispielsweise im Office sind, weil sie halt eben sagen, okay, ich fange um 9 dort an, ich habe aber schon die Stunde vorher Zeit, um Mails abzuarbeiten oder an Sachen zu arbeiten und kann dafür hinten raus ein bisschen früher wieder nach Hause gehen, weil ich vielleicht aus dem Auto noch die letzten Sachen mache, dann verlagern sich vielleicht meine 8 Stunden Office entwickeln sich into 6 Stunden, dass ich eben am Auto noch eine Stunde vorher habe und eine Stunde nachher. Also da war dieser Produktivitätsgedanke. Grundsätzlich wäre das total vorstellbar, dass man natürlich auch ein reines Entertainment oder halt Möglichkeiten hat zur Regeneration. Also wenn ich jetzt irgendwie längere Autofahrten habe, weil ich irgendwie nach Düsseldorf fahre oder so, knapp 2 Stunden, und man kann in der Zeit irgendwie seine Lieblingsserie schauen oder man macht ein Nickerchen. Also das denken wir jetzt schon mal ganz open-minded im Sinne von, also das würde ich mich ja im Moment noch nicht trauen. Aber
großes Vertrauen, ich spüre das
ja,
schon.
Ja, genau. Aber das wäre ja schon eine schöne Vorstellung, wenn das dann alles gehen würde an der Stelle. Und vielleicht noch ein Satz, weil dieser inklusive Gedanke, den du angesprochen hast, der treibt mich auch immer wieder um. Und ich hoffe, dass bei den selbstfahrenden Autos, wenn wir dann irgendwann wirklich diese Durchbrüche haben, dass es wirklich flächendeckend der Fall ist. Ich meine, die Systeme werden ja immer besser, aber ich hoffe, dass wir irgendwann, wenn wir in den Massenmarkt gehen, dann auch Preise haben, die es Menschen erschwinglich machen, dass sie sich so ein Auto auch zulegen können. Im Moment bin ich ganz bei dir, ist das logischerweise noch viel zu teuer. Aber so war das ja mit allen großen Technologien. Also wenn man an die ersten Computer denkt damals beispielsweise, dann ist das ja genau das Thema gewesen. Auch Tesla war am Anfang extrem teuer und wurde dann erst jetzt hier mit, ich glaube Model 3 war es dann, halt massentauglich und dann auch irgendwie bezahlbarer. Wenngleich es natürlich immer noch teuer ist. Aber ich hoffe und setze darauf, dass das eben auch bei dieser Technologie dann irgendwann zum Tragen wird, weil im Endeffekt lässt sich ja super skalieren. Es ist das System, was man dann kauft. Und das System hat jetzt keine keine Fixkosten in dem Sinne, dass du sagst, wie beim Auto jetzt irgendwie der Motor oder die Zylinder oder was auch immer, so die einfach einen festen Preis haben, sondern ob die Software, die es einmal entwickelt, ob die dann für irgendwie ein Auto genutzt wird oder für 100.000, ist jetzt erstmal so rein kostenmäßig gar nicht so das große Thema.
Ja, definitiv. Ich fand diesen Gedanken, den du geäußert hast, total charmant, weil du hattest gesagt, wenn es denn, also nein, du hast nicht gesagt, wenn es denn so wäre, sondern das schiebe ich einfach mal vor, wenn es denn so wäre und es genauso stattfinden würde, alles schön im Konjunktiv wie das, was du geschildert hast, nämlich. Wir nutzen vielleicht die Autofahrt schon, um unsere E-Mails zu beantworten. Das heißt, wir sparen uns hier eine Stunde, haben hinten raus, haben mehr Freizeit, bla 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 bla. Also meiner Erfahrung nach ist das genau unser Problem. Wir haben wahnsinnig viele Hilfsmittel. Staubsaugerroboter ist so nächstes Ding. Wahnsinnig viele Hilfsmittel. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir die frei gewordene Zeit, die wir uns ja sparen dadurch, wirklich für Dinge nutzen, die für uns gut sind. Also die Welt ist gestresster, um jetzt mal wieder auf das Thema Stress, die Welt ist gestresster, um es ganz platt zu sagen, als je zuvor. Die Zahlen der psychischen Erkrankungen gehen wahnsinnig stark nach oben. In den gesamten Organisationen, in denen ich unterwegs bin, sind Konflikte an der Tagesordnung, also zwischenmenschliche Dinge an der Tagesordnung, immer mehr Stress. Ich weiß nicht, wie ich abschalten soll und so weiter. Aber wir haben doch schon so viele technische Möglichkeiten, die uns doch wieder neue Zeit verschafft, um Yoga zu machen, um zu regenerieren. Und ich habe das Gefühl, diese Zeit wird aufgefüllt, um mit anderen Dingen immer noch produktiver zu werden. Das heißt, natürlich, Beispiel Arbeitszeit, wir bleiben bei 8 Stunden. Wenn ich die irgendwie anders aufteilen würde, wäre das super, damit ich hinten raus und so weiter. Also wenn ich meine Zeit einfach effektiver nutzen könnte, wäre das super. Die Beobachtung ist aber eher, dass wir dadurch noch mehr Dinge machen und diese Zeit eben nicht für uns nutzen. Denke bitte an das Homeoffice. Das ist ja genau dieselbe Diskussion gewesen. Und wenn du dir Studien dazu anguckst, dann sagen die meisten, die im Homeoffice arbeiten, ich fühle mich gestresster als vorher, ich arbeite mehr als vorher. Präsentismus ist eine große Sache. Das heißt, eigentlich dieses Mega-Effektive, was man irgendwie gerne hätte, ist eigentlich gar nicht da.
Eine spannende Analyse, die ich auch durchaus teile. Da schwingt sehr stark der digitale Stressor der Überladung mit, also fast in jedem Satz. Und was mich immer oder was mir begegnet, wenn ich Vorträge dazu halte oder Workshops gebe, aber ich merke es auch selbst bei mir ist, uns fehlt ja sehr häufig die Zeit, mal in dieser Geschwindigkeit innezuhalten und sagen, okay, hilft mir das jetzt oder muss ich das jetzt wirklich noch machen? Sondern man ist einfach in so einem Rush, in so einem Zustand, dass alles verfliegt. Man nimmt noch das mit, man nimmt noch das mit und sich aber mal bewusst mal 2 Schritte rauszuziehen und zu hinterfragen, okay, was mache ich denn jetzt sinnvoll mit meiner Zeit, dass ich eben nicht gestresst bin? Das ist total von Wert. Und also ich mache mal ein ganz banales Beispiel, weil das mir schon eine Menge geholfen hat am Wochenende. Ich bin auch jemand, ich bin am Wochenende wahnsinnig getaktet mit Freizeitstress, also gar nicht digital oder klassisch, sondern mit Freizeitstress. So hier nach da und so weiter und immer irgendwie die Uhr im Blick haben und so weiter. Und was ich mal am Wochenende gemacht habe, ist, und das mache ich viel zu selten eigentlich, aber es ist total simpel, dass ich quasi mein Smartphone weglege und meine Apple Watch ausziehe. Eine richtige analoge Uhr haben wir ja gar nicht im Wohnzimmer bei uns. Führt dazu, dass ich Zeit einfach viel bewusster wahrnehme, wenn ich nicht dauernd irgendwie gucke, okay, wie spät ist es? Und ich meine, ich gucke ja jetzt schon auf die Uhr. So, wir haben jetzt, wenn wir aufnehmen, hier 12:30, ich habe um 12:45 den nächsten Termin, ich muss dazwischen noch was essen. Wir sind ja dauernd getrieben durch dieses Thema. Und natürlich im Alltag können wir es uns oft selten leisten, sagen wir mal, die Uhr komplett aus dem Blick zu verlieren. Aber ich genieße das wirklich im Wochenende, wenn ich das hin und wieder mache und ich setze nochmal einen drauf. Im Vorgespräch haben wir uns unterhalten, dass ich nach dem Master knapp 3 Monate in Irland und England war. Also gerade in Irland an der Westküste, das war die entspannteste, entschlackendste Zeit, die man sich vorstellen kann. Weil das ist überhaupt nicht so hektisch, so stressig, wie wir das in Deutschland haben. Ich habe das Gefühl, wir Deutschen sind, vielleicht lebe ich da aber auch in meiner Bubble irgendwie einfach so hektisch mit allem. Ja. Alles muss nach Zeitplan gehen. Und in Irland war das so wirklich an der Küste da. Also da, wo ich war, in diesem Haus, sind am Tag, ich glaube, 15 Autos vorbeigefahren. So, wenn da mal ein Auto vorbei, das war eine Sensation an dem Tag. Und da ist alles ruhig, da ist alles langsamer. Und es hilft hin und wieder, wenn man in ein Umfeld kommt, in ein Setting, das eben einen ähnlichen Charakter hat, wo man auch echt gut abschalten kann und sich die Frage stellt, okay, wo lege ich denn den Fokus? Also wir haben auch einen Staubsaugroboter, den nennen wir liebevoll Rob an der Stelle. Und also der erleichtert uns schon einiges. Aber weil wir eben wissen, wie wir diese, wenn er zweimal die Woche läuft, irgendwie diese 20 Minuten, wie wir die eben besser nutzen können an der Stelle. Und ich bin aber bei dir, alles immer mitzunehmen, weil man könnte es ja mitnehmen oder man könnte ja was verpassen, das ist immer im FOMO-Prinzip auch, das ist nicht die Lösung an dieser Stelle. Und ich glaube, da muss man ganz reflektiert mit sich selber ins Gericht gehen.
Und ich denke, dass Selbstverantwortung natürlich ein ganz, ganz großes Thema, wieder einmal Selbstverantwortung, denn ich hatte auch gerade den Gedanken, als du von dem Smartphone und der Apple Watch erzählt hast, und dann habe ich mir vorgestellt, wenn die Autos plötzlich selber fahren, wenn die Menschen dann wirklich da irgendwie liegen, und wir wissen ja, was für einen positiven Effekt es auch haben kann, einfach mal Langeweile zu haben, einfach mal rumzugammeln und eine halbe Stunde rumzuliegen und irgendwo hinzustarren, das ist ja Gold wert. Und genau das schaffen wir nicht, sondern wir schnappen uns dann das Handy. Also die Menschen schaffen es ja schon nicht, die Finger vom Handy zu lassen, während sie Auto fahren. Und dann stelle ich es mir gerade vor, wenn das Auto selbst fährt und sie eigentlich gar nichts mehr machen müssen, dann würden sie wieder am Handy hängen. Das heißt, ob einem damit geholfen wäre, weiß ich nicht. Ich würde trotzdem gerne noch mal kurz darauf kommen, vielleicht zum Schluss gucken wir mal, kurz darauf kommen, die Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe bei all denen, und das ist ja auch immer wieder, wenn wir an selbstfahrende Autos denken, aber wir können auch an alle anderen Dinge denken, die uns so begegnen, was das Thema KI angeht. Wer haftet eigentlich dafür? Also die Frage geht ja schon los. Du hattest auch gesagt, ihr habt einen Staubsaugerroboter. Wenn dieser Staubsaugerroboter nicht das tut, was er tut, sondern er zerfetzt deinen Teppich von mir aus, wer haftet dann dafür? Ist nicht eigentlich der Hersteller dafür verantwortlich, dass dieses Gerät gut funktioniert? Oder wie läuft das? Weißt du das zufällig? Also jetzt vielleicht nicht unbedingt beim Staubsaugerroboter, sondern Haftbarkeit bei KI allgemein.
Also ich bin natürlich kein Jurist und kein Experte, aber ich musste mich natürlich mit dieser Fragestellung im Zuge meiner Buchrecherchen auch auseinandersetzen, weil, und da bringe ich es direkt mal auf die Spitze, wenn man so möchte, ich habe mich da sehr stark mit der Frage auseinandergesetzt, in wie stark Legal Tech Unternehmen denn haften. Also vielleicht kurz zur Einordnung, also man hat vielleicht schon mal Fintech gehört, also so Startups aus der Finanzindustrie, und so gibt es auch Legal Tech, die quasi aus der Legal, also aus dem juristischen Umfeld kommen und dort Startups aufbringen. Und da gibt es gerade in Amerika schon ganz, ganz spannende Entwicklungen, KI-Anwälte, die quasi ganze Fälle vertreten wollen und so weiter. Also bei einfachen Fragestellungen sind KI-Anwendungen hier so viel besser auch schon als wir Menschen. Da gibt es auch Untersuchungen dazu, wenn es jetzt einfach um irgendwelche klassischen Dokumenten wie irgendwie eine Schadensersatzklage geht, da hat eine KI irgendwie das Dokument, was 30 Seiten lang war, halt innerhalb von, ich glaube, es waren 30 Sekunden durchgearbeitet und hat das Ergebnis, wofür die Anwälte, die engagiert worden waren, ich glaube, 3-4,5 Stunden irgendwie jeweils gebraucht haben. Und das ist natürlich dann wahnsinnig effizient, aber das beantwortet nicht deine Frage, wer haftet. Und ich habe da auch sehr lange mit juristischen Bekannten drüber diskutiert. Und das ist natürlich echt noch ein Thema. Ich glaube, diese Frage ist noch nicht abschließend geklärt, weil das natürlich in ganz viele Lebensbereiche reinreicht und Konsequenzen. Also stell dir vor, man ist irgendwie in einem medizinischen Kontext und da verhandelt dann quasi eine KI ein entsprechendes Urteil, was dann irgendwelche Konsequenzen hat. Und es geht vielleicht um Menschenleben, was da quasi verhandelt worden ist, weil bei einer OP irgendwie geschlampt worden ist, und die KI macht dann einen Fehler. So, und das Ergebnis ist dann vielleicht, dass die es wird vor Gericht verloren oder wie auch immer. Und also diese Frage, die treibt sehr stark auch, glaube ich, jetzt noch die Forschung um. ich kann das dahingehend auch belegen bzw. begründen. Es gab die KI-Anwendung, die hieß, glaube ich, Robert Lawyer. Ich müsste jetzt nachgucken, ist jetzt schon wieder ja über ein Jahr her. Die hatte in Amerika, hatte das dieses Startup quasi Leuten, ich glaube, 100.000 Euro geboten, wenn sie sich von dieser KI vertreten lassen vor Gericht. Und tatsächlich war dann aber die Diskussion, die dann auch in diese Haftungsrichtung ging, so dass man sagt, naja, das ist ja niemand, der jemals ein juristisches Examen abgelegt hat und somit darf er vor Gericht kein Anwalt sein. Also er hat vielleicht dasselbe Wissen wie ein Anwalt, aber er hat nicht quasi dieses Staatsexamen oder wie auch immer dann in Amerika das Examen heißt. Und das wurde dann oder führte dazu, dass einfach sehr, sehr stark diese Entwicklungen, die eigentlich rein technisch gesehen oder KI-mäßig schon sehr, sehr fortgeschritten waren, sehr, sehr stark verzögert worden sind, weil man sich dann einfach mit diesen Fragen, Haftbarkeit und ist das überhaupt ein echter Anwalt, so stark auseinandergesetzt hat, wo man sagt, die technische Seite, die wäre wahrscheinlich schon genauso weit, um vieles davon abzudecken. Aber genau diese entscheidenden Fragen, die bremsen uns und die bremsen uns aber auch zu Recht, also keine Frage. Und deswegen, also ich habe da noch nicht die Antwort drauf, außer dass ich finde, dass es wichtig ist, dass sie entsprechend geprüft wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann diese Richtung gibt, dass man sowas auch versichern lassen kann. Dann wird es wahrscheinlich schlaue Versicherungskonzerne geben, die irgendwelche Policies geben, die dann sagen, okay, wenn eine KI irgendwie nachweislich einen Fehler macht, dann versichern wir das. Also es wäre jetzt meine These, dass sowas kommen könnte.
Ich hoffe natürlich, das ist der Gedanke, der mir gerade durch den Kopf schießt. Ich hoffe natürlich, dass ganz, ganz viel psychologisches Wissen mit in die Entwicklung von KI genommen wird. Und zwar in dem Sinne, wenn du jetzt zum Beispiel über Haftung sprichst und ein klassisches Beispiel ist ja auch mit selbstfahrenden Autos. Wer haftet eigentlich dafür, wenn ein Unfall passiert, ein Mensch dabei zu Schaden kommt? Wie sieht das dann aus? Dann hoffe ich natürlich, dass man sich im Umkehrschluss auch darüber Gedanken macht, was macht das eigentlich mit dem Menschen, der dort in dem Auto saß? Also natürlich die andere Seite, der Mensch, der dabei zu Schaden gekommen ist, ist eine Sache. Aber auf der anderen Seite macht es ja auch was mit mir, wenn ich mir vorstelle, ich sitze in diesem Auto und ja, dann ist die Haftbarkeit geklärt. Dann kann ich es aber in meinem Kopf, nicht davon trennen und sagen, ja, ist ja schön, ich hafte jetzt vielleicht nicht dafür, sondern jemand anderes. Trotzdem muss ich ja damit leben, dass ich in einem Auto saß und ich hätte ja vielleicht auch eingreifen können, aber ich war gerade nicht dabei. Kopftechnisch nicht dabei. Und also ich hoffe oder ich würde mir wünschen, dass sich über solche Fragen eben auch Gedanken gemacht wird oder eben auch, um in dein Arbeitsfeld einzutauchen, was macht es mit Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz sitzen im Sinne von digitalem Stress, wenn sie plötzlich viele Dinge ja sowieso nicht mehr verstehen können und wenn jetzt noch mehr KI in die Unternehmen Einzug hält, noch weniger verstehen können und noch weniger, und das wissen wir aus der Stressforschung, noch weniger Handlungsmöglichkeiten haben, irgendwie einzugreifen oder irgendwas zu machen.
Ja. Ja.
Darf ich noch zwei abschließende Fragen stellen?
Gerne.
So viel Zeit muss sein. wie blickst du genau auf dieses Thema, also Zukunftsaussicht, KI in Unternehmen? Und B, natürlich, das muss ich auch unbedingt wissen, was nutzt du an KI in deinem Alltag schon?
Ich glaube, ich fange mal mit B an, weil das ist einfacher zu beantworten. Also ja. Ich nutze natürlich ChatGPT, das ist so die Allzweckwaffe, das Schweizer Taschenmesser, wenn man so möchte, unter den KI-Anwendungen. Ich nutze aber auch wirklich sehr, sehr viel die App Perplexity. Ich hatte davon schon zu Beginn gesprochen, also weil das wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Ich nutze aber auch entsprechende Übersetzungssoftware nochmal, also DeepL oder so, wenn es mal schnell gehen muss und man irgendwie einen Abschnitt auf Englisch formatieren muss. Das geht einfach schneller, als wenn ich das jetzt alles selber mir aus den Fingern leiere. Also im Moment macht die KI da auch noch einen besseren Job als ich. Also mein Englisch ist zwar jetzt deutlich besser, als das jetzt zu Studienzeiten der Fall war, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn ich jetzt irgendwie sagen wir mal, irgendwie 300-Wörter-Text irgendwie übersetzen soll, irgendwie, das geht einfach schneller. Und da sind wir bei den Effizienten, die gespart werden. Also das sind die Tools, also da nutze ich DeepL für die Übersetzung. Ja, das sind die wesentlichen drei, wobei man sagen muss, dass ja mittlerweile in nahezu allen Office-Anwendungen von Microsoft auch schon KI drin ist. Also was ich jetzt gerade mache, Ich spreche auch für ein Buchkapitel, was ich gerade schreibe, durchaus die Sachen ein. Und wenn ich das mit 2019 vergleiche, da hatte ich gerade eine Sehnenscheidenentzündung und da habe ich dann auch geguckt, okay, kann ich vielleicht das einsprechen? Und das hat einfach hinten und vorne nicht geklappt. Ich meine, das war wirklich, man spricht es rein und das Word-Programm hat quasi die Wörter eins zu eins so gesetzt, wie du das genannt hast. Jetzt ist natürlich die gesprochene Sprache nochmal was anderes als die Schriftsprache und dadurch kann Word schon ziemlich gut die Sätze dann so gestalten, dass sie auch sprachlich richtig sind. Also von daher, das ist Wahnsinn, was da die Tools auch schon ermöglichen können. Und zu deiner ersten Frage, wie blicke ich in die Zukunft und was macht es mit der Arbeitswelt? Also ich hatte ja teilweise so einen sehr negativen Touch hier in unserem Gespräch. Ich möchte auf keinen Fall so enden, allein aus psychologischer Sicht bleibt ja bekanntermaßen der Schluss viel stärker in Erinnerung. Ich bin hoffnungsvoll, dass wir den Umgang damit in großen Teilen erlernen können. Wir müssen auch KI nicht in der Gänze durchdringen können, um es nutzen zu können. Ich kann dir auch nicht erklären, wie WLAN funktioniert und ich nutze es trotzdem jeden Tag. Und deswegen glaube ich, wenn genug Menschen da wirklich ein gewisses Bewusstsein aufbauen, wie sie die Dinge sinnvoll in ihrem Alltag integrieren können, aber auch die Bereitschaft haben, lebenslang zu lernen, am Ball zu bleiben, immer die ständigen neuen Entwicklungen, auch wenn es mühsam ist, aber es ist halt der einzige Weg, um da halt eben fit zu bleiben, mitgehen, dann bin ich zuversichtlich, dass diese Menschen in der Arbeitswelt einfach sehr, sehr große Möglichkeiten dadurch haben, weil sie dann auch einfach weiterhin selbstbestimmt arbeiten können. Das Schlimmste, was man machen kann, ist zu sagen, oh, bleib mir weg mit diesem KI-Zeug früher war alles besser. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich in unserer letzten Aufnahme schon mal erwähnt habe, das Zitat so ein bisschen in die Richtung der kluge Seemann, der hat zwei Möglichkeiten, wenn der Sturm aufkommt, entweder er umschifft ihn großflächig oder er fährt halt mitten rein. Und das Beispiel nutze ich immer an der Stelle und sage, also wenn du der Seemann bist, du kannst diesen Sturm nicht umschiffen. Dieser KI-Sturm ist so groß, es ist nicht möglich. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist tatsächlich zu sagen, ich gehe straight quasi in das Auge des Sturms gewissermaßen und suche hier meinen Weg, wie ich mich dagegen wappne. Und das ist das, was ich jedem Zuhörer hier gerne mitgebe. Und dann glaube ich, dann klappt es in weiten Teilen. Was die Super-KI und was uns der Quantencomputer irgendwann nochmal bringen würden, wie das unsere Entwicklung und Arbeitswelt beeinflussen wird, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber für das, was wir jetzt haben, bin ich hoffnungsvoll, dass es uns gelingt. Aber es wird nicht ohne Investment in die eigenen Fähigkeiten, sowohl fachlich als auch sozial und Soft Skills gehen. Es braucht da einfach eine Weiterentwicklung, eine Transformation von uns als Menschen, aber auch von uns als Gesellschaft.
Und wie immer, glaube ich, ist hier Akzeptanzen ein großes Wort, also sich nicht dagegen zu wehren, das, was du gerade gesagt hast, sondern wirklich zu akzeptieren. Es ist da, es wird auch nicht wieder weggehen. Es wird schneller werden, es wird in immer mehr Lebensbereichen Einzug halten und dann vielleicht für sich das auch als Chance zu sehen und einfach zu gucken, was brauche ich davon, was kann ich für mich gebrauchen, wie kann es mein Leben auch bereichern, mir die positiven Aspekte rauszusuchen und dann eben auch zu gucken, was brauche ich dafür, um das gut und sicher für mich anwenden zu können. Und auch das, was du gesagt hast, wir müssen nicht immer alles durchdringen. Du hast WLAN genannt. Bei mir ist das SMS-Beispiel nach wie vor. Ich verstehe nicht, wie SMS funktionieren. Bei mir schweben ganz viele Buchstaben im Luftraum durch die Gegend von einem Handy ins nächste. Ich finde es fantastisch und habe es bis heute nicht verstanden und nutze es trotzdem. Lieber David, ich danke dir sehr für dieses super inspirierende und interessante Gespräch. Ich habe ganz, ganz viel für mich mitgenommen. Ich habe mir ganz viele Fragen nochmal aufgeschrieben, wo ich auf jeden Fall nochmal hinterhergehen möchte. Du hattest recht, das ist so ein breites Thema. Ich glaube, da kann man Stunden drüber sprechen. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Danke für deine Einladung.